Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns einen Text aus dem Johannesevangelium, das Evangelium für den heutigen Sonntag im 9. Kapitel, und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, da spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasch dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Herr, unser Gott, an diesem Vormittag stehen wir vor dir und sehnen uns und freuen uns über ein gutes Wort für unser Herz, das uns Weisung gibt, das uns Trost gibt, Erkenntnis und Licht, und das wir mitnehmen können in unseren Alltag und danach Frucht bringen können. Amen. Bitte, nehmen Sie Platz. Der Blick beim Spazierengehen fällt aufs Leid. Der Blick beim Durchwandern der Stadt fällt auf Leid. Du gehst, ich gehe, Jesus geht mit seinen Jüngern durch dieses Leben und sieht Leid. So auch in dieser Geschichte. Wir befinden uns während des Laubhüttenfestes gerade in Jerusalem, ein großes Fest des Judentums bis heute. Ein Fest, das geprägt ist von Lichtsymbol und Wassersymbol. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Und da fällt der Blick auf das Leid mitten in den Festtagen. Ein Mensch, dessen Leid auffällt, sitzt da. Die Jünger sehen hin. Jesus sieht ihn, aber der Blinde sieht sie nicht. Und die Jünger fragen: Warum ist das so? Warum leidet dieser Mensch? Warum ist dieser Mensch blind? Sie fragen das nicht aus medizinischen Gründen, daran sind sie nicht interessiert, sondern sie fragen nach Kausalitäten, nach der ganz bekannten Frage: Warum? Warum gibt es Leid? Und warum gibt es dieses Leid, das persönliche Leid dieses Menschen? Welche Zusammenhänge gibt es? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Welche Ereignisse, welche Entscheidungen, welche Verhaltensweisen, welche Umstände haben seine Blindheit, seine Not zur Folge? Ob er wirklich Not hat, das wissen wir gar nicht. Das sagt der Mann ja nicht. Das ist ja die Fremdzuschreibung derer, die da vorbeigehen. Davon erzählt der Evangelist gar nichts. Aber die Jünger gehen davon aus, dass das, wie dieser Mensch da gerade sitzt, dass das für den Blinden und für sein soziales Umfeld in irgendeiner Form eine Not bedeutet. Dass das nicht der optimale Zustand ist. Die Not wird von den Jüngern indirekt festgestellt. Der Blindgeborene sagt erstmal gar nichts dazu. Der artikuliert sich nicht. Er ist schon von Geburt an so. Von Geburt an blind. Niemals sah er das Licht. Keine Farben, nicht das dunkle Grün der Zypressen, das Blau des Himmels, die Rottöne der untergehenden Sonne, nicht die Sandfarben seiner Häuser. Warum? Fragen die Jünger. Warum? Und diese Frage ist zeitlos. Na klar, wir wollen Antworten. Antworten auf Fragen, die uns zu schaffen machen. Wer will denn das nicht wissen, warum es Leid gibt, Krankheit und Not, warum es denn jenen so hart getroffen hat, wie wir denken, und wiederum einen anderen nicht. Dahinter steckt die Angst. Die Angst vor dem eigenen Leid, Angst vor einem nie endenden Leid. Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, nie mehr glücklich vielleicht zu werden. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich vorarbeiten? Was hätte er oder was hätte sie denn tun können, damit das nicht geschieht? Was können wir das nächste Mal anders machen, damit eben nicht wieder Leid entsteht? Irgendwie muss die Welt doch handhabbar sein, deine Welt und meine Welt. Dieses Leben muss doch berechenbar bleiben. Und da kommen solche Schicksalsschläge wie die Geburt eines blinden Kindes so überfordernd daher, so willkürlich. Wie kann das verhindert werden? Was können wir anders machen? Wie gehen wir um mit dieser Ohnmacht? Das Leben soll doch sicher sein. Irgendwer muss daran ja schuld sein. Irgendjemand muss doch dafür verantwortlich sein. Die Not des blinden Mannes bestürzt die Jünger. Ich unterstelle ihnen jetzt kein Lehrgespräch, was sie führen wollen mit ihrem Meister, sondern ich unterstelle ihnen ehrliche Empathie, ehrliches Mitgefühl, Mitleid. Wir kennen das ja von uns selbst. Wir erinnern uns an Geschichten, die wir selber mit Not schon einmal hatten. Wenn du vom Leid eines Mitmenschen erfährst, was ist deine erste Frage? Was ist deine erste Frage, wenn du vom Leid eines Mitmenschen erfährst? Wahrscheinlich, wie es dazu gekommen ist. Was ist denn passiert? Fragen wir. Oder wie ist denn das passiert und nicht anders? Wo kommt das her, als ob dies etwas am Zustand des Leidenden ändern würde? Ja, wie kommt es denn dazu, dass jener dort am Wegesrand blind geboren wurde? So fragen die Jünger. Und sie machen gleich zwei Vorschläge. Da sind wir ja ganz gut. Wir suchen unsere Lösung. Wir müssen das ja irgendwie sortieren in unserem Kopf, in unserem Herzen, wo das denn herkommt. Und da ist es gut, wenn man Gott gleich mal die Kategorien darbietet und sagt, Gott, erklär doch mal, wie dieses Leben funktioniert. Hier hast du Plan A und hier hast du Plan B. Was ist es? Und sie machen zwei Vorschläge. Die Eltern könnten es sein, die dafür verantwortlich sind, oder er selbst. Die Eltern oder er selbst. Vielleicht ist das ein bisschen befremdlich für uns heute Morgen, wenn wir diese Vorschläge so hören, aber das sind die Kategorien, in denen die Jünger da erstmal denken. Und tatsächlich, im Kontext des jüdischen Gesetzes, ist die Frage gar nicht so befremdlich, sind diese Vorschläge gar nicht so eigenartig. Nämlich das Gesetz kennt das Prinzip, dass die Sünde der Eltern Auswirkungen auf das Leben der Kinder und der Kindeskinder hat. So beschreibt es das Buch Exodus im 34. Kapitel im Alten Testament. Kann man jetzt empört sein? Kann man sagen, was schreibt denn die Bibel da so Furchtbares? Aber ehrlich gesagt wissen wir das ja alles selbst. Wir kennen das ja, dass das Leben der Eltern prägend ist für das Leben der eigenen Kinder. Als Eltern können wir unseren Kindern sehr viele Lasten mitgeben, geistliche, seelische und ja auch körperliche Lasten. Kinder sind ihren Eltern ausgesetzt und oftmals ohnmächtig und bekommen dann etwas reingepackt, was die Eltern ihnen eben anbieten. Und wenn die Eltern das anbieten, dann packen sie das eben mit ein. Und das kann dann durch mehrere Generationen gehen. Da haben die Enkel dann an den schrecklichen Vergangenheiten der Großmütter zu knabbern, und haben dann zu leiden unter deren Entscheidung. Wir kennen das alles aus unserer eigenen Geschichte und aus der Geschichte unseres eigenen Volkes. So abwegig ist der Gedanke der Jünger also gar nicht, der Vorschlag, den sie haben. Nun gut, abwegig mag es vielleicht klingen, dass selbst der Blinde daran schuld sein soll, dass er blind ist. Das ist ja nun auch ein Vorschlag. Also wenn nichts mehr greift, dann muss er selbst daran schuld sein. Gut, wie soll das gehen? Vielleicht ein pränataler Fehler. Also, er kam blind auf die Welt, also muss er als Embryo etwas falsch gemacht haben. Nun, auch das ist gar nicht so abwegig. In fernöstlichen Religionen, in denen es die Vorstellung der Reinkarnation gibt, also der ständigen Wiedergeburt einer Seele, da erklären sich Menschen angeborenes Leid eben genau so. Der Mensch ist selber schuld in einem vorhergehenden Leben. Dann ist Leid gewissermaßen Strafe. Jesus lässt sich auf diese Schuldfrage nicht ein. Jesus beendet diese Verurteilung und er weigert sich, in dieses Spiel mit einzusteigen. Er wählt nicht Kategorie A und Kategorie B, meines Erklärmusters. Er sagt, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern. Die Frage nach der Schuld, nach Verantwortung, nach der Ursache ist hier viel zu komplex und für uns Menschen nicht so einfach zu durchschauen. Im Grunde genommen geht die Frage schon seit Adam. Natürlich, das wissen wir, da bestehen Kausalitäten, da bestehen Zusammenhänge, die sehr wohl beschreiben lassen, woher Krankheiten kommen und woher Leid kommt und woher Not kommt. Ja, das gibt es, das wissen wir, das kann man alles medizinisch auch beschreiben, psychologisch, seelsorgerlich beschreiben, aber Jesus schiebt bewusst keinem den schwarzen Peter zu. Schiebt bewusst niemandem den schwarzen Peter zu. Was wissen wir denn? Was weißt du denn? Was weiß ich denn darüber, warum ein Mensch sich so entschieden hat in seinem Leben oder anders entschieden hat? Warum er entschieden hat, eben nicht so gesund zu leben, nicht gesund sich fürsorglich um andere zu kümmern, mit sich und seiner Familie, mit seinen Kindern so umzugehen, ausreichend Bewegungen vielleicht und Ruhepausen zu haben, Psychohygiene zu betreiben und überhaupt ein gesundes Leben zu führen für Geist, für Seele, für Körper. Wir wissen nicht, aus welcher Not heraus Menschen dazu nicht in der Lage sind. Jesus schiebt keinem den schwarzen Peter zu. Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es ist nicht Jesu Aufgabe, zu urteilen. Das sagt an anderen Stellen der Bibel auch. Es ist nicht die Aufgabe, ich bin nicht hier da, um das Gericht zu sprechen. Ich bin hier da, um die Werke Gottes zu tun, um die Werke des Lichtes, des Tages zu tun, solange es Tag ist. Heißt also, es ist nicht meine Aufgabe. Du stehst vor diesem Kreuz nicht und hörst zuallererst einen Richterspruch. Es ist nicht meine Aufgabe zu richten. Meine Aufgabe ist es, die Werke Gottes zu tun, die Werke des Lichtes zu tun. Es kommt die Nacht, sagt er, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus hat Macht. Er ist das Licht der Welt. Das sagt er ausgerechnet, während in Jerusalem das Laubhüttenfest in vollem Gange ist. Licht und Wasser, habe ich schon gesagt, sind da die zentralen Symbole des Laubhüttenfestes, des Sukkot-Festes. Im Jerusalemer Tempel werden da immer ganz große Leuchter angezündet als Zeichen der Erkenntnis Gottes und der Gegenwart Gottes. Man erinnert sich an den Auszug aus Ägypten mit der großen Feuersäule. Licht hat uns geführt. So ist die Erinnerung. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn Jesus das sagt während des Laubhüttenfestes, dann zeigt er damit, in mir findet ihr die Erkenntnis Gottes. In mir findet ihr die Gegenwart Gottes. Und das ist keine Verurteilende. Das ist keine, die nach Schuldkategorien fragt. Die Eltern, die Kinder oder wer auch immer. In mir seht ihr Licht. In mir seht ihr die Gegenwart Gottes. So ist Gott. Er schiebt niemanden den schwarzen Peter zu. Doch er kann sich in meine Not und in deiner Not in seiner Herrlichkeit offenbaren. Und das passiert dann mit diesem wunderbaren anderen Symbol des Wassers. Jesus macht da so einen Brei, das erinnert an die Schöpfungsgeschichte, klebt das dann dem Blindgeborenen an die Augen. Der sieht ja das nicht, vielleicht ekelt ihn das auch gar nicht. Wer weiß, was die Jünger dazu gesagt haben, aber Jesus wird da ganz handgreiflich, wird da ganz schöpferisch, wird da ganz kreativ, heilt ihn und schickt ihn dann zum Teich Siloa. Siloa heißt der Gesandt, der Gesandte. Er wird dorthin gesandt, vom Gesandten zum Gesandten und wäscht sich dort mit Wasser. Auch ein wunderbares Symbol für das Laubhüttenfest. Da werden immer aus dem Teich Siloa wurden damals zumindest immer Wasserkrüge geschöpft und auf die Altäre des Tempels gegossen. Zum Zeichen der Erfrischung des neuen Lebens in Gott. Jesus greift diese beiden Symbole auf, Licht und Wasser. Denn dieses Leid kann eine Grundlage sein, auf der sich Gott verherrlichen lässt. Er greift ein, da wo menschliche Zusammenhänge, da wo menschliche Verstrickungen Leid verursacht haben. Er will Licht ins Dunkel des Lebens bringen, erhellen, was im Verborgenen liegt, aber ohne zu verurteilen oder jemanden vorzuführen, die Eltern oder ihn selbst. Im Nachhinein wendet sich die Not des Mannes. Im Nachhinein, da wirkt Jesus die Wunder nicht, dass das Wunder vorweggreifen würde, nicht, dass es vorgreifen würde. Denn die Frage ist, was Gott aus dem Leid macht und was ich ihn machen lasse. Nun, in der Geschichte geht es um die Blindheit und um das Sehen. Das muss man nicht unbedingt nur körperlich verstehen, sondern das kann zuallererst auch meine eigene Blindheit und deine eigene Blindheit sein, in der Frage, wie wir auf diese Welt schauen, was wir übersehen, in welchem Licht wir Wahrheit zu erkennen vermögen. Da sitzt ein äußerlich ärmlicher Mensch auf einer Parkbank, wie das bei uns vor der Kirche hier immer wieder ist. Was sehe ich denn da? Eine gescheiterte Existenz? Oder ein Mensch, der am Leben verzweifelt ist? Oder sehe ich ein Geschöpf Gottes mit Würde gekrönt? Oder ich sitze am Bett einer sterbenden Person. Was sehe ich da? Einen Körper, dessen Herz langsam aufhört zu schlagen? Oder erkenne ich, dass da in diesem Moment eine ganz andere Kraft hinzutritt, die den Sterbenden trägt und hält? Glaube bedeutet für mich immer wieder auch, die Entscheidung zu treffen für eine bestimmte Sicht auf die Welt, in die geistliche Welt auch hinein. Es ist die Hoffnung, die sich nicht aus der Vernunft oder der Wissenschaft speist, es ist die Hoffnung auf eine Welt, in der wirklich Blinde sehen können und Lahme springen und Tränen abgewischt werden und schließlich der Tod besiegt wird. Und dass letzten Endes wir selbst diejenigen sind, die darüber hinauswachsen, aus unseren Kategorien die Welt erklären zu wollen und uns immer wieder nach dem Wort Jesu zu richten, dass an dieser Welt, an deiner und an meiner, die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.